Bevor ich über das Wort Gottes mit uns nachdenke, möchte ich etwas sagen. Vor einem halben Jahr oder so habe ich mit dem Herrn ein Agreement gemacht, oder er mit mir, das kann man so oder so sehen, dass ich nicht mehr predigen werde, ohne danach einzuladen, dass der Herr, dass jemand etwas erfährt. Also ich lade ein, wenn jemand Heilung an Leib und Seele, wenn jemand Befreiung braucht und anderes, dann lade ich ein zum Gebet. Liegt nicht an mir. Es geht nur darum, ich habe gesagt, wenn ich alles gemacht habe, dann soll der Herr auch eine Chance haben, was zu machen. Okay? Ich sage das nicht so, das muss überhaupt nicht sein. Ich muss da niemanden drängeln. Aber wenn jemand spürt unter der Verkündigung Gottes, heute ist in irgendeiner Weise mein Tag. Es liegt da nicht an mir. Es gibt noch viel mehr, Gregor und andere. Aber ich wollte es einfach von vornherein sagen, dass wir unser Herzen öffnen dafür, dass, ja, dass wir eben nicht nur jetzt eine Predigt hören, sondern dass wir spüren. Manchmal merkt man das doch. Heute ist mein Tag. Ja, kennt ihr das? Ich weiß so einige Segenstage und ich hoffe, ich habe die meisten nicht verpasst. So. Vor etwas mehr als 50 Jahren wurde ich getauft. Und ich habe einen Taufspruch bekommen, wie wahrscheinlich auch alle. Ich hoffe, ihr wisst ihn. Wer weiß seinen Taufspruch? Eieieiei, also da muss noch ein bisschen nachgelernt werden. Ne? Das ist keine Verheißung. Meiner ist ein wunderbarer Taufspruch. Das habe ich damals schon empfunden. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das hat, da ist eine lange Geschichte. Es hat noch viele Jahre gedauert, bis ich manches überhaupt realisiert habe. Da war ich schon Pastor, da gab es noch mal einen ordentlichen Schritt. Und jetzt bin ich im Ruhestand und ich würde sagen, was den Heiligen Geist angeht, möchte ich das so formulieren. I'm an old dog learning new tricks, hopefully. Also, ich bin ein alter Hund, der neue Tricks lernt, hoffentlich. Ja? Also, falls hier noch mehr alte Hunde sind, wollen wir nicht was Neues vom Heiligen Geist lernen? Wäre entsetzlich, wenn wir sagen würden, wir haben schon alles. Ich möchte auch noch mehr und so versuche ich, hab dann dabei den Eindruck, dass ich mich allerdings ziemlich dusselig manchmal anstelle. Aber das ist eine andere Geschichte. Sage ich das, um irgendwas hochzuheben oder weil ich ein besonderer Mensch bin, habe zufällig diesen Taufspruch und du hast einen anderen? Nein. Als der Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, und sie haben ja damals schon versucht zu rechnen, wann die Wiederkunft ist und so, wie wir ja auch, und er sagt, wird das dann so, dann und dann, ist das dann der Tag? Sagt der Herr, euch gebührt es nicht, Zeit und Stunde zu wissen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Werden meine Zeugen sein. Ihr werdet Kraft empfangen. Das heißt, der Herr sagt, welche der Geist Gottes antreibt. Merkt ihr, da ist eine Bewegung. Das Thema habe ich heute genannt, der Heilige Geist, Motor unseres Christseins. Das ist ein bisschen technischer Ausdruck. Ich kann es nicht ändern, aber Motor heißt ja etwas, was in Bewegung, Motion, etwas in Bewegung bringt, da ist eine Kraft dahinter. Und dasselbe sagt der Apostel Paulus, wenn der Heilige Geist antreibt, da kommt irgendeine Kraft rein, da ist plötzlich was Neues, etwas, was bewegt. Und der Herr sagt, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr Kraft empfangen. Eu. Lassen wir mal jetzt keinen Unglauben zu, sondern nehmen wir das mal wirklich jetzt so brutto. Und ich weiß, dass einige da sind, die sagen, Kraft, das wäre so schön in dieser oder jener Situation. Der Herr sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Auch gerade in der Sache, wo du sagst, da ist es so schwierig und so unmöglich. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ich möchte uns ein Bibelwort lesen aus Apostelgeschichte 19. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höheren gelegenen Gegenden der Türkei durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass ein Heiliger Geist sei oder überhaupt da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie auf den ihr Vertrauen setzen sollten, der nach ihm komme. Das ist auf Jesus. Als sie das aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen Jesu des Herrn taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und prophetisch. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Also hier empfängt sozusagen eine Gemeinde von 12 Leuten ein neues Pfingsten. Das eigentliche Pfingsten war ja schon eine ganze Weile gewesen, aber jetzt empfängt diese Gemeinde hier ihr Pfingsten. Das ist doch was, ne? Ob der Herr das auch so für uns hat, dass er eigentlich auf seinem Plan hat, dass jede seiner Gemeinde ihr Pfingsten empfängt. Wenn nicht nur sagt, ja, das war ganz lang, wann war das nochmal, vor 2000, wie viele Jahren? Sondern sagt, da gibt es dann Pfingsten. Und dass wir auch selber, jeder, unser Pfingsten empfangen und sagen, da war mal so ein Punkt, wo der Schalter umgelegt wurde, hätte ich beinahe gesagt. Dietmar Scheunemann, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, ein lutherischer Pfarrer, schön dröge, theologisch korrekt, wie lutherische Pfarrer sind, es muss wohl so in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gewesen sein, als Missionar nach Indonesien gegangen. Nun, das muss man sich nicht so vorstellen, dass dann da einfach die Wilden auf den Bäumen oder so saßen, sondern das waren, er kam dorthin in Gemeinden, die schon 100 oder 200 Jahre bestanden, wesentlich niederländischer Prägung. Die hatten also schon eine lange Gemeindegeschichte, mindestens so lang wie Jever oder ein bisschen länger. Und das ging dort alles auch gut und ordentlich um, wie sicher in Jever auch und in Emden und wo, weiß ich wo. Ja, ich kann jetzt gar nicht, ich habe diese Geschichte gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wie das angefangen, jedenfalls irgendwann hat diese Gemeinde ihr Pfingsten erlebt. Das war eine spannende Geschichte, in deren Verlauf plötzlich das passierte, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Prophetische Worte, Heilung, Gebet in Sprache, also eine ganze Bandbreite so. Und eine Gemeinde fing an zu explodieren, auch nach draußen. Sie fingen an, Gemeinden zu gründen. Es geschah auch, Dinge wurden ins Licht gebracht. Altlasten kamen ins Licht und wurden in diesem Licht auch weggenommen. Irgendwann in diesem Verlauf, für den guten Pfarrer Scheunemann war das ja auch alles, das hat er sich wahrscheinlich der Mission nicht vorgestellt. Er hat eigentlich dort alles das gelernt, was er in Deutschland nie gelernt hat. Und plötzlich wurde für ihn Pfingsten alles real. Nicht so theologisch und so, sondern plötzlich war das so. Und er erlebte das einfache, ja, farbige Brüder, hätte ich beinahe gesagt, die keine Ausbildung hatten, plötzlich seine Lehrmeister wurden. Er war eigentlich dorthin gekommen, um denen sozusagen die Theologie zu lehren. Und plötzlich waren sie seine Lehrmeister, was den Heiligen Geist anging. Irgendwann erlebten sie dann was. Sie hatten ja Kontakt nach Deutschland und die Deutschen waren ja auch ganz begeistert, dass da so toll was lief, dass die Gemeinden explodierten und eine Erweckung dort passierte in Indonesien. Und sie haben gesagt, das wollen wir unterstützen und haben gesagt, gut, wir schicken euch, damit das auch ihr schneller hinkommt, schicken wir euch ein Auto. Das kam dann vermutlich aus Emden, denn damals wurden die Käfer in Emden hergestellt. Und tatsächlich kam solch ein Wunderwerk von Emden dort in Indonesien an. Das war ja noch alles ein bisschen einfacher, nicht so groß mit Verladerampe, sondern da kam ein Frachter und mit einem Ladebaum und so und Palette wurde der vorsichtig abgesetzt. Ganze Gemeinde da und nicht nur die Gemeinde, sondern natürlich alles drumherum, so die ganzen Leute, es war ja ein Käfer, ein Wunderwerk. So. Und natürlich, gut, der Dietmar Scheunemann war stolz, So was Schönes haben wir in Deutschland, ne? Ha. Und alle gespannt. Schlüssel überreichen, setzt sie das Auto. Geh nicht. Guckt, Zündung leuchtet, okay. Inzwischen waren natürlich andere auch da und waren dann so da mit ihren Ratschlägen. Guck doch mal, ob Benzin da ist. Ja, Anzeige ist gut. Guck mal, aufgeschraubt. Ja, randvoll. Benzin da, keine Weg, tut sich gar nichts. Große Ratlosigkeit, große Pleite. Gucken Sie rein. Ja, schließlich sagt einer mehr oder zufällig, vielleicht ist ja irgendwas mit der Batterie, macht hinten auf. Kein Motor. Irgendwo unterwegs, VW-Motor ist nicht schwer zu wehren. Ich habe selber sowas, als Student haben wir sowas ausgebaut. An 4 Bolzen hängt der, das ist nicht schwer, so ein Käfermotor. Das kann man mit 3 Leuten innerhalb von einer halben Stunde wechseln. Kein Problem. Und es hat anscheinend jemand gemacht, nur dass er keinen neuen, sondern hat den einfach rausgenommen. Sag mal, schreibt dann, im Grunde war das wie ein prophetisches Bild, das Gott ihm geschenkt hat. So ist das ohne den Heiligen Geist. Ein wunderbares Auto, das strahlt und blitzt. Man sitzt auch ganz bequem drin. Ja? Alles da. Außer die Kraft. Das ist es, was eine Gemeinde, was ein Christ ist, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt natürlich andere, der Motor muss nicht fehlen, es genügt ja auch, wenn die Düse verstopft ist oder wenn der Akku leer ist, oder wenn kein Benzin. Es gibt viele Möglichkeiten. Darauf kommt es nicht an, aber ohne ist es sehr mühsam. In der Gemeinde erleben wir das dann so, dass da jemand, den muss man immer anschieben. Komm doch mal wieder zum Gottesdienst, ne? Ja, komm da zweimal. Ja, so. Wieder anschieben. Oder vielleicht, wenn ich es auf mich sage, gib dir doch mal wieder einen Ruck. Ach, muss ja auch mal wieder Bibel lesen und so, ja. Ich könnte die ganze Bandbreite, es ist so Rucksachen. Und es ist mühsam, wie das so ist. Ich weiß nicht, ob man ein Auto angeschoben hat. Es geht ja eine Weile, vor allem wenn es ein bisschen abschüssig ist, aber irgendwann wird es immer langsamer und dann steht es. Und es ist sehr anstrengend. Wer von uns hat schon mal ein Auto angeschoben? Ich habe das auch schon gemacht. Mein eigenes, schon alleine, das musste ich öfter, weil ich hatte auch solche Autos wie Gregor. Ich hab das Das ist so ein bisschen ein Ding. Ja, das macht müde und es strengt enorm an. Ist ja gut, manchmal muss man schieben. Und es ist auch gut, mal jemanden Schubs zu geben und jemanden anzuschieben, damit er wieder neu starten kann. Das ist alles gut. Aber wenn das alles ist, dann macht es uns irgendwann alle. Zu Deutsch, wenn wir ohne den Heiligen Geist arbeiten, Schwestern und Brüder, dann werden wir zunehmend müde. Und ich sage das jetzt zu allen Gemeinden außer Jever. Das meiste machen wir ohne den Heiligen Geist. Das ist so. Wir beten dann und sagen, können wir nur in deiner Kraft und so weiter. Ja? Aber es ist nicht wahr. Es stimmt einfach nicht. Ich sage ein ganz einfaches Beispiel. Wenn wir etwas planen, was zum Beispiel mit Finanzen zu tun haben, dann geht das so, dass wir sagen, der Finanzminister, der heißt Kassierer, der sagt, so und so viel ist es. Und dann richten wir das aus und sagen, so viel Geld haben wir, das machen wir und alles andere nicht. Ja? Und so geht es mit allem anderen. Wir gucken, wie viele Ressourcen wir haben und wir geben Gott nicht mal die Chance, etwas über unsere Kräfte hinaus zu tun. Weil wir von vornherein das kann ich und das kann ich nicht und das war's. Ja, ihr werdet Kraft empfangen, heißt es hier. Ich glaube, der Apostel Paulus, als er dort nach Ephesus kam, der muss sich ungefähr so vorgekommen sein wie der Detmar Scheunemann, nur im Übertragenen. Er kam in eine Gemeinde und sagte, es ist alles schön hier. Die Karosserie ist blendend, man sitzt auch gut, noch viel besser als hier. Also man sitzt wirklich gut. Aber irgendwas ist. Und er ist ja jemand, der nicht irgendwie sagt, gut, das wird an bestimmten Dingen festgemacht. Er sagt ja nicht, habt ihr das Sprachengebet, macht ihr geistliche Handstände oder sowas, ja? Sondern er sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde. Das heißt, er ist sich auch nicht sicher. Er sagt, irgendwas läuft hier nicht so, wie es laufen sollte. Er setzt sich also nicht ins Auto und sagt, ach, das ist die neue Ausgabe von VW, die hat sozusagen den unsichtbaren Motor. Das muss man so akzeptieren. Das ist ein Glaubensmotor, den kann man nicht sehen. Ja? So, sondern er sagt, also, das Ding muss laufen. Ich finde, auch im Blick auf den Heiligen Geist habe ich nicht so eine Theorie. Es gibt ja Leute, die haben so genaue Theorien. Ich bin ein Pragmatiker und ich denke einfach, Herr, es interessiert mich überhaupt nicht, wie das funktioniert mit dem Heiligen Geist. Ich möchte gerne, dass ich deine Kraft habe, oder? Ich verstehe doch auch von meinem Auto nicht so viel. Früher habe ich auch gebastelt und alles, aber mit den neuen, da kann man gar nichts mehr machen. Da bist du völlig auf deinen Mechaniker angewiesen mit all den Geräten. Also, und ich verstehe das nicht, wie mein Computer auch nicht, aber ich arbeite damit. Und mich interessiert auch nicht, wie er funktioniert. Er muss nur arbeiten. Und so, denke ich, ist es hier auch. Was ist ihm denn aufgefallen? Schwer zu sagen. Die Schrift lässt uns hier so ein bisschen im Dunkeln. Es war vielleicht auch mehr ein Gespür, das man gar nicht so wahrnehmen kann. Etwas, was er gespürt hat. Was ist hier los? Und er sagte, ich muss fragen. Ja? Ich denke, da war er ganz offen, hat gesagt, Leute, da reden wir nicht drum herum, da fragen wir. Wir sind ja nicht so bescheiden wie der Apostel Paulus, wir wollen das genauer wissen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn er etwas gehabt hätte, was ihm aufgefallen wäre, wäre gesagt, es sind hier 12 Leute, die sind schon lang 12 Leute, die sind immer 12. Und irgendwie sind das 12 Leute, aber hier ist keine Gemeinde. Es sind eigentlich 12 sozusagen 12 geistliche Singles, die hier sind. Das kann man nicht so sagen, das ist sicher nicht, aber dass man sagt, wenn die Beziehung zur Gemeinde nicht da ist, dann ist das schon eine Frage. Man sagt, also wenn es doch stimmt, dass, ihr habt gesagt, Pfingsten, Geburtstag der Gemeinde, wenn jemand ohne Gemeinde, ohne verbindliche Gemeinschaft lebt, dann ist das eine Frage. Zinzendorf kennt ihr ja alle, wir singen seine Lieder. Er hatte einen Spruch. Er sagte, wenn er jemanden traf, der sagte, er ist fromm, dann hat er gesagt, wo hast du verbindliche Gemeinschaft? Und er sagte, wenn jemand sagt, habe ich nicht, dann hat er gesagt, ich konstatiere kein Christsein ohne Gemeinschaft. Also ziemlich hart, ne? Also er sagt, da kannst du so fromm sein, wie du willst. Ich konstatiere kein Christsein ohne Gemeinschaft. Und ich denke, darum bin ich auch überzeugt von Gemeinde, nicht weil das immer der Himmel auf Erden, weit weg davon, aber weil ich einfach sage, da gehöre ich rein. Das ist so. Ich gehöre und ich gehöre in die Gemeinde, wo ich bin, nicht weil es die beste ist, sondern weil der Herr mich dahingestellt hat. Und ich denke, würde auch immer so sagen, ich weiß gar nicht, ob hier jemand ist, der noch nicht zu dieser Gemeinde gehört. Ich würde da niemand sagen, du musst da und dahin gehören. Sag, frag den Herrn. Aber du solltest verbindlich zu einer Gemeinde gehören. Wenn die es nicht, such dir eine andere, kein Problem. Aber es gehört irgendwo, das ist ein Zeichen. Und für mich ist auch, dass vieles gesund wächst in einer Gemeinde, was sonst immer leicht ein bisschen schwierig werden kann. Also vielleicht ist ihm das aufgefallen. Später fragt er sie ja, als dann kommt, worauf sie getauft worden, und sagen sie, auf die Taufe des Johannes. Und er sagt ihnen dann, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft. Also das heißt, das war offensichtlich ihre Erfahrung. Sie hatten sich mal bekehrt, das sagen wir mal so. So wahrscheinlich, wie das bei Johannes war, ziemlich gründlich. Wenn man sich bei Johannes bekehrt hat, dann ist man ins Wasser gestiegen. Das war spannender als bei dir. Da mussten die nämlich ins Wasser und dann haben sie im Wasser ihre Sünden bekannt. Also, Jerigo, wollen wir mal nicht unbedingt einführen, da die Schrift sagt das ja auch nicht so. Das war eine Hürde, stellt euch das mal vor. Und dann haben sie sich zum Zeichen, dass sie dieser Sünde absagen, auch untertauchen lassen. Was wir so normalerweise in der Seelsorge haben. Also das ging schon gründlich. Da wurde auch wirklich gründlich geforscht. Sie haben Buße getan. Aber sie waren anscheinend bei der Buße irgendwie stecken geblieben. Sie waren sicher sehr gut im Buße tun, immer noch. Und waren immer genau, immer wo muss ich noch und wo muss ich noch mehr Buße tun. Und da ist auch gar nichts falsch dagegen. Aber sie waren immer bei sich. Ich muss Buße tun, ich muss mich noch verbessern, ich muss das machen und ich muss noch das machen. Und ihr Glauben war eigentlich so mehr, jetzt was muss man auch alles machen. Und wenn das dann richtig funktioniert, am Ende wird dann Gott auch Segen geben. So. Wir waren eigentlich immer so am Buße tun und so stelle ich mir das jedenfalls vor. Aber es ist kein Zweifel, sie waren gläubig geworden. Sie waren gläubig geworden und das ist nach der Schrift eindeutig, dass das auch Glaube an Jesus war. Das war also nicht nur Glaube an irgendwie so was Unbestimmtes. Sie waren gläubig. Paulus sagt zu ihnen, spricht ihnen das überhaupt nicht ab und sagt, wenn ihr die Erfahrung mit dem Heiligen Geist noch nicht habt, dann seid ihr nicht gläubig. Er sagt, als ihr gläubig geworden seid, ist da noch was dazugekommen oder war das nur eure Entscheidung, eure Bekehrung, eure Mühe? Oder hat Gott sozusagen sein Siegel drauf? Also wie bei einer Unterschrift, wenn man einen Mietvertrag oder so macht, ich unterschreibe, das ist schön und gut, aber dann muss der Vermieter auch unterschreiben. Und so ist das mit dem Heiligen Geist. Hat Gott auch unterschrieben? Habt ihr das Zeugnis bekommen, dass du weißt, ja, jetzt hat Gott sein Siegel draufgesetzt. Und sie waren sogar Jünger. Jünger, das heißt, sie waren in einem beständigen Lernprozess mit Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr Jüngerschaftskurse oder sowas anbietet. Ich habe das früher ein paar Mal gemacht, Masterlife. Es war sehr anspruchsvoll. Viele, es haben ganz wenige in der Gemeinde überhaupt durchgehalten. Gegenüber ein Jahr. So richtig mit Jesus lernen, Jüngerschaft. Das hatten die. Und trotzdem fehlte etwas. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid. Nun, das Erste, was sie fragt es ja dann, als sie sagten, wir wussten gar nicht, dass ein Heiliger Geist ist. Das ist natürlich nicht so zu verstehen, als ob sie das Wort noch nie gehört hatten. Die kannten das Wort Heiliger Geist genauso wie wir und stellten sich so viel oder so wenig vor wie wir. Ich habe ja früher Religionsunterricht gemacht, 14 Jahre in Westerstede im Gymnasium. Ich war einmal in einer Klasse so mit 17-Jährigen, was feiern wir denn Pfingsten? Großes Schweigen. Großes Schweigen, wirklich. Nach langem, eine Schülerin, weiß ich noch, die ganz vorsichtig, ich bin mir nicht sicher, könnte das irgendwas so mit dem Heiligen Geist zu tun haben? Das ist der Level. Gut, wir sind christlich sozialisiert, wir wissen das alles, das gehört mit dazu, wir haben das dogmatisch drin. Das hatten die auch. Die lebten ja vom Alten Testament, die wussten das alles. Der Heilige Geist fängt sich ja schon bei der Schöpfung. Der Heilige Geist brütete über dem Tohu Wabohu, heißt es da. Das finde ich immer sehr ermutigend, wenn es bei mir um den Heiligen Geist geht. Der Heilige Geist hat kein Problem mit einem Tohu Wabohu. Also wenn unser Leben noch ein Tohu Wabohu ist, er kommt trotzdem und er fängt an, da zu arbeiten. Also schon da ist er und dann geht es durch die ganze Geschichte durch, das wussten sie. Aber sie sagten, wir wussten nicht, dass er da ist in dem Sinn, dass es das heute irgendwie aktuell gibt. Das war sowas, da ist er drin, der Heilige Geist. Aber das war früher mal und das ist schön und das besingen wir und zum Pfingsten feiern wir das. Aber dass das aktuell jetzt da ist, das war ihnen nicht klar. Ihnen war die Verheißung nicht klar. Sie dachten, der Heilige Geist ist so eine Sache der Vergangenheit und der Zukunft. Wenn das Reich Gottes wieder anfängt, dann kommt auch der Heilige Geist. Ja, das Erste, was wir also sagen müssen und was der Apostel Paulus den Leuten sagt, ist, der Heilige Geist ist eine Realität heute. heute. Und Jesus, Johannes, das zitiert er nicht, aber Johannes hat ja den Leuten gesagt, ich taufe euch mit Wasser. Aber nach mir kommt einer, der tauft euch mit ganz viel Wasser in der Baptistengemeinde, ja? Nee, wie heißt das nochmal? Nach mir kommt einer, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Mit Feuer, nicht mit Limonade, mit Feuer. Das ist der Jesus. Und wenn wir, eigentlich würde ich ja immer sagen, es ist schön, wenn wir alle mit Wasser getauft sind, aber das sollte sozusagen die Basis sein für das andere, dass wir uns ins Feuer hineintaufen lassen und immer tiefer ins Feuer hinein und bis wir bei ihm sind. Das hoffe ich jedenfalls. Und ich brauche euch nicht sagen, dass das bei mir auch immer wieder erneuert wird. Brauchen wir gar nicht sagen. Aber es geht ja darum, dass wir sagen, das ist real. Der Heilige Geist ist real und er ist für jetzt. Damals auf dem Schiff bei Scheunemann, da war es ja so, der Motor vom VW ist real. Ne? Normalerweise ist er in jedem Auto drin, oder? Bei euch auch, gut, okay. Genauso real ist der Heilige Geist, bloß genauso real ist ein Dieb. Und der Dieb klaut den Motor. Und der Dieb versucht uns den Heiligen Geist zu klauen, jetzt ein bisschen knapp formuliert. Und wie macht er das? So wie hier. Er sagt, den Heiligen Geist gibt's gar nicht. Da ist nichts zu holen. Das ist sozusagen ganz normal, dass neuerdings die VWs ohne Motor ausgeliefert werden. Aber wenn du ganz lieb bist und ganz brav, kannst du nach 20 Jahren vielleicht einen ganz kleinen Motor noch kriegen. Seht ihr? Das ist der Dieb. Das heißt, er sagt uns, da ist nichts zu holen. Oder er sagt, der Heilige Geist ist für Leute nach vielen, vielen Dienstjahren. Ja, wie Gregor und so. Oder ich glaube noch ein paar mehr sogar. Dann kannst du nochmal anklopfen. Aber der Apostel Paulus sagt es anders. War das an der Urerfahrung, als ihr gläubig wurdet? Normalerweise gehört der Heilige Geist sozusagen zum Auslieferungszustand des Autos, wenn ich das so sagen darf. Und nicht als etwas, was als extra irgendwann dazukommt. Also das Erste ist, der Heilige Geist will uns, der Dieb will uns den Heiligen Geist klauen. Er kann es auch anders machen. Er kann sagen, der Heilige Geist ist was ganz Kompliziertes und ein bisschen Gefährliches. Da wird man so schwärmerisch oder sowas, muss man sehr aufpassen, ja. Oder manche haben dann sogar die Theorie, weil es den Heiligen Geist nicht mehr gibt. Wenn man dann trotzdem betet, dann kommt ein böser Geist und macht, patsch, jetzt habe ich dich. Vorsichtig, lieber nicht, ich will auf sicher sein. Ja? Ich habe das ein bisschen ironisch gesagt, aber das sind reale Dinge, die laufen so ab. Und es gibt viele andere Möglichkeiten, aber der Dieb will uns die Kraft klauen. Die Kraft, die doch da ist. Der Heilige Geist, der ausgegossen ist. Und wir müssen das reklamieren. Und wenn ich dieses VW gekriegt hätte, ich nehme an, die haben geschrieben, bitte jetzt auch noch ein Motor. Wahrscheinlich haben sie die Versicherung und haben gesagt, also hör, das Ding war versichert, jetzt kommt ein Motor rein. Und falls wirklich VW mal so ein Ding ab, dann müssen wir sagen, bitteschön, jetzt liefert mal den Motor nach. Wir haben ein Recht darauf. Wir haben als Christen, wir haben als Menschen, die an Jesus glauben, ein Anrecht auf das, dass wir getauft werden in seinem Geist. Wir haben ein Anrecht, dass wir die Hilfe und die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und nicht durchwurschteln. Ich will nicht sagen, dass deswegen alles glatt geht. Ich denke, das Christenleben ist mit dem Heiligen Geist oft schwierig genug. Aber ohne ist es wirklich schwierig. Versteht ihr? Ich brauche den Heiligen Geist nicht, weil ich so gut bin, sondern weil ich so schlecht bin. Ja? Ne? Ich brauche ihn ja, weil wenn wir alle gut beten, dann brauchen wir ihn nicht. Und es gibt ja Leute, die beten so lang und so ausdauernd in Gebetsgemeinschaft, ich glaube, die brauchen ihn auch nicht. Aber andere, denen geht es wie dem Apostel Paulus, die sagen, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Herr, ich brauche den Heiligen Geist. Wir dürfen beten, Herr, mein Gebetsleben ist mühsam. Ich mache das pflichtgemäß, aber eigentlich habe ich keine Lust dazu. Ich mache das bloß, damit mich kein Blitz trifft oder sowas. Oder die Bibel lesen. Beten, Herr, ist doch nicht richtig, wenn ich nicht Freude habe an deinem Wort, wenn es nicht meine Lust ist. Und wenn ich nicht Freude habe, Gemeinschaft mit dir zu haben, oder wenn ich ihn lobe, das ist manchmal so, dass das nicht mehr da ist, aber dann dürfen wir neu beten und sagen, Herr, das Ding läuft nicht, das soll aber laufen, das ist nicht normal. Also wir brauchen den Heiligen Geist nicht deswegen, weil wir so gut sind oder das draufkriegen, sondern weil es, ja, und das betrifft ja besonders die Baptisten. Ist schon etliche Jahre her, da hatten wir eine goldene Hochzeit bei uns in Emden. Das goldene Hochzeitspaar kam ja zu dir und sagten, du, da sind unsere Nachbarn da und es wäre doch schön, wenn du mal so ein werbendes Wort für die Baptisten sagen würdest, wäre die Baptisten, die wissen das nämlich gar nicht. Naja, habe gesagt, das will ich wohl machen. Und ab und zu sticht mit der Hafer, da auch. Und dann habe ich zu der Versammlung in der Kirche gesagt, liebe Nachbarn, das goldene Hochzeitspaar, das hat mich gebeten, doch mal zu sagen, wer die Baptisten sind, weil sie das nicht so wissen und das will ich jetzt auch gern tun. Also, ich will Ihnen sagen, ich hoffe, Sie wissen, wo Sie heute hier hingeraten sind. Die Baptisten, das ist nämlich das Letzte. Normale, ordentliche Leute, die kommen gut durchs Leben, die benehmen sich anständig, alles in Ordnung. Aber wissen Sie, die Baptisten, das ist das Letzte. Denen ist nicht zu helfen, die brauchen Jesus. Und ich hoffe, Schwestern und Brüder, dass wir alle so in die Gemeinde gekommen sind, wenn wir drin sind, dass wir sagen, mir ist nicht zu helfen, ich brauche Jesus, oder? Wenn nicht, dann haben wir ein echtes Problem. Das ist die Basis des Heiligen Geistes. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen ihn nicht, weil wir so gut sind, weil wir in jedem Bereich unseres Lebens, ob es ums Zeugnis geht, ob es um ethische Dinge geht, und ich sage, Herr, das ist alles zu kompliziert, in deinen Worten zu schwer. Ich brauche dich. So, was sagt nun der Apostel Paulus, wie das gehen kann? Er sagt, ja, das heißt ja, sie wurden getauft auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Wörtlich heißt es da, sie wurden getauft in den Namen des Herrn Jesus Christus hinein. Also er hat nicht gesagt, in wie viel Wasser, sondern die entscheidende Frage sei, auf den Namen Jesu, was heißt das? Das heißt, dass eine Herrschaftsübereignung stattgefunden hat. Ja? Dass Menschen Jesus als den Herrn bewusst und klar in ihr Leben eingeladen haben. Dass sie ihm nicht nur ihre Sünden gegeben haben, sondern ihr Ich, ihre Person. Hast du dein Ich, so darf ich mal persönlich, deine Person dem Herrn gegeben? Das ist durchaus nicht normal. Das weiß man übrigens. In diesen Schulklassen in Westerstede haben wir einmal einen ganzen Kurs gehabt mit Abiturienten über den Heiligen Geist. Und da waren auch einige da mit christlichem Hintergrund und deswegen hatte ich den Mut und habe dann gefragt, wer von Ihnen hat denn, waren ja da 19, hier 18-Jährige, wer von Ihnen hat denn irgendwie eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht? Da meldete sich unter anderem ein Mädchen, katholisch, ich kannte die Eltern, inzwischen mit einem evangelischen Pfarrer verheiratet, das nebenbei. Und dann sagte ich ja, und dann sagte sie, dann erzählte sie, und was sie erzählte, war eigentlich ihre Bekehrung. Sie erzählte, wie sie, ja, zu Jesus, wie sie ihm ihre Sünden und wie sie dann einfach ihr ganzes Leben mit allem Schrott ihm gegeben hatte. Und dann sage ich, als sie so Jesus sich gegeben haben, haben sie da Angst gehabt. Ja, dann war es echt. Das weiß man, weil da ist eine Schwelle, wenn man sagt, Herr Jesus, nun nimm du mich, meine Person, mein Ich, so wie ich bin, und jetzt bestimm du. Also immer, ich weiß auch noch genau, wie ich bange hatte und sagte, was macht der wohl? Und was bleibt von mir, wenn ich mich ihm gebe? Das sind viele Fragen. Ich kann nur sagen, es ist wunderbar, was rauskommt. Aber bevor man steht, ist schon die Frage, was ist das? Und das weiß man. Ich habe dann später, als es um den Heiligen Geist ging, für mich mal, es gibt ja so verschiedene Richtungen auch da in den Kirchen, habe gesagt, ich möchte doch mal sehen, was ist sozusagen der gemeinsame Nenner dieser Grunderfahrung. Da gibt es ja sehr unterschiedliche die einen Brüdergemeinde, da gibt es eine Bußbank und also gibt die unterschiedlichsten. Bei uns ist dann Hände hoch oder so, wie im Wilden Westen. Ich kann es manchmal nicht lassen, so kleine Späße, sowas zu verstehen. Ist einfach zur Auflockerung. Es gibt andere mit viel Wein, es gibt mit Handauflegen, die ganze Bandbreite. Ich habe mal gesagt, ich möchte doch wissen, was ist denn der Punkt? Und ich habe gefunden, der gemeinsame Nenner, quer durch alle Kirchen, von den Charismatikern und Pfingstlern bis zur katholischen Kirche, ist, dass Menschen ihre Person und mit allem Zubehör Jesus Christus übereignet haben. Und das auch gesagt, auch sagen. Also nicht die Frage, wie viel Chorusse singe ich, oder so schön das ist, ich bin ganz für Chorusse. Es geht um diese Lebensübereignung. Und das, darum geht es hier. Also bei der Taufe geht es nicht in erster Linie um die Wassermenge, sondern es geht zunächst mal um die Lebensübereignung. Und die Frage, die man sich als Baptist stellen muss, ist dann auch, bin ich getauft oder bloß nass geworden? Ja, das ist eine Frage. So, das heißt, sie ließen sich in den Namen Jesu Christi hineintaufen. Das heißt ja nicht nur, dass sein Name genannt wird, sondern in seinen Tod und in seine Auferstehung. So wie der Apostel Paulus das mal sagt in Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt, jetzt lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also Christus hat am, ich sage das mal von mir, wie ich das verstehe, und ihr könnt versuchen, das nachzunehmen. Als Christus am Kreuz gestorben ist, 3 Stunden in der Dunkelheit, heißt es da, da hat er allen Mist meines Lebens und auch alles, was ich für gut halte, all mein Stolz und alles, was da ist, mit an sein Kreuz genommen und ist dort am Kreuz mit all dieser Sünde und all dem Murks und mit mir selbst fertig geworden. Das ist komplett fertig. Und wenn ich mich taufen lasse, auch es war mir also mit 14 auch noch nicht klar, wie das so ist, wenn ich mich taufen lasse, dann heißt es, Herr, ich lasse mich mit dem verbinden, was du am Kreuz und deiner Auferstehung getan hast. Und ich ratifiziere das und sage, das, was du dort getan hast, das geschieht jetzt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern du. Und immer wenn ich mal wieder auf der Nase liege, das soll passieren, dann bete ich dieses Gebet immer wieder neu und sage, Herr, du siehst, das war wieder Mist. Okay. Wir gehen wie beim Mensch ärgere dich wieder auf den Anfang. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und danke, Herr Jesus. Und jetzt lebst du in mir. Und dass mit mir nichts los ist, das habe ich schon damals gewusst, als ich mich taufen ließ. Und es hat sich in der Basis nicht geändert. Wenn ich auf mich schaue, bleibt das Brutto immer dasselbe. Darum brauche ich dich in mir. Und darum ist die Taufe auch so gemacht. Und jetzt kann man natürlich fragen, aber warum ist das nicht eine geistige Sache, kann ich ja auch so sagen. Tja, kann sein. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist an die Taufe gebunden ist. Leutnant Cornelius, oder wie er war, hat zuerst den Heiligen Geist empfangen und dann ist er getauft worden. Könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte 7 ist es. Okay. Aber wenn es so ist, mal eine Frage, wenn die Basis des Heiligen Geistes ist, dass ich mein Leben Jesus übergeben habe, dann heißt das doch jetzt geschieht, was er will und nicht, was ich, oder? Dann kaum kann Petrus sagen, der Heilige Geist, den gibt Gott denen, die ihm gehorchen. Also wenn ein Christ sagt, also gut, ich möchte schon alles haben mit dem Heiligen Geist, aber bitte unter meinen Bedingungen. Ich weiß nicht, was der Heilige Geist sagt, aber ich fürchte, dass er in den meisten Fällen, wenn er nicht ganz viel Gnade gibt, sagt, okay, mach's ruhig weiter. Du machst so weiter, bis du es merkst, dass es so nicht geht. Denn den Heiligen Geist gibt es doch nicht zu meinen Bedingungen. Und es gibt Gründe für die Taufe verschiedene. Eine natürlich, dass die Taufe auch gerade im Wasser und so viel, wie ihr das habt, das wunderbar abbildet. Meinen ganzen Schrott, das ist ja kein Weihwasser, das ist Waschwasser. Meinen ganzen Schrott da rein und jetzt ersauf, du altes Biest. Ja? Okay? Hier, nimm mich, Jesus, nimm den ganzen Schrott und nimm mich ganz. Ich schaffe überhaupt nichts. Das ist doch ein wunderbares Bild, ne? Und der Herr hat darum auch die Taufe zu uns als Bild gemacht, nicht als Weihwasser. Wenn du ganz rein bist, dann kriegst du nur ein bisschen Öl. Ja? Sondern da gibt es Waschwasser von vornherein. Und das andere ist mit der Taufe. Warum soll ich mich taufen lassen? Wisst ihr warum? Es gibt einen einfachen Grund. Jesus hat es gesagt. Ist das ein guter Grund? Und er sagt, das ist das Zeichen, das ich dir schenken will, dass du zu mir gehörst. Und auf dieser Basis darfst du dann bitten um Erfüllung und immer mehr Erfüllung. Es ist nicht so, dass mit dem Taufe sozusagen Wasser alles erledigt, sondern dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das heißt, dann auf dieser Basis darfst du bitten und darfst du das praktizieren. Klar? Das ist, und nun sagt der Herr, ich habe die Taufe für dich. Willst du es nehmen als mein Geschenk für dich? Stellen wir uns mal eine Schwester vor. Da kommt ein junger Mann, der will, macht dir einen Heiratsantrag und hat auch einen Verlobungsring schön an, schönen Stein dran. Da sagt er so, darf ich dir diesen Ring schenken als Zeichen, dass ich dich heiraten möchte? Dann gucke ich mir die Frau an und sagt, ja. Ja, schon. Aber weißt du, eigentlich hätte ich gern einen anderen Ring. Was meint ihr wohl, was passieren würde aus diesem Glück? Ich fürchte, diese Geschichte hat aufgehört, bevor sie begonnen hat. Und so sehe ich dies mit der Taufe ein bisschen ganz simpel. Da kommt Jesus und sagt, du, ich habe da so ein ganz, das ist speziell für dich, da drückt sich all das aus, die Basis meines Lebens mit dir. Und ich nehme dich an, wie du bist. Ja, hör, aber ein bisschen weniger Wasser und muss das überhaupt sein? Versteht ihr? Das ist doch komisch. Und die Menschen, die lassen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus und dann heißt es, als der Apostel Paulus ihnen die Hände auflegte, das heißt, sie empfingen. Ich hoffe, ihr macht das auch so. Auch das ist nicht automatisch, also ein Anrecht, wenn ihr für nach der Taufe betet, auch nicht nur um Segen, sondern konkret um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und auch die Manifestation in Gaben. Und auf dieser Basis dürfen wir selber immer neu sagen. Und ich habe gesagt, I'm an old dog learning new tricks. Ich hoffe, da gibt es noch mehr für mich. Ich möchte da noch nicht zu Ende sein. Über all dem Auf und Ab möchte ich immer mehr von ihm fließt. Und das ist dann auch eine Sache, wo wir sagen, gut, wenn ich was vom Heiligen Geist empfange, dann muss ich das tun. Diese Leute hier, die mussten den Mund aufmachen. Der Paulus betet für sie. Ja, schenkt ihnen die Gabe des Sprachengebets und der Prophetie. So geht es nicht. Die machten den Mund auf und dachten, mal sehen, was kommt. Vielleicht haben sie gesagt, keine Ahnung, ich glaube, ich spinne. Ich verstehe das ja nicht, was ich sage. Und wenn sie prophetisch redeten, verstanden sie es ja auch nicht. Sie verstanden zwar, denn sie aber dachten, du redest heute Sachen, Hilfe, was ist denn das? Wieso sage ich solche Sachen, die sind ja ganz komisch. In der Gemeinde gibt es immer auch Prophetie, das wisst ihr. In Gebeten findet es oft statt. Manchmal sage ich auch Leuten etwas, ist mir gar nicht klar, was es heißt. Aber der andere versteht ganz genau, dass Gott ihm jetzt in diesem Moment was sagt. Aber das geschieht, indem wir es machen. Und das gilt das andere, wenn jemand betet und sagt, Herr, ich möchte die Gabe der Evangelisation haben. Und dann sagt er, bleib doch schön sitzen, dann wird nichts passieren. Dann würde ich sagen, jetzt muss ich das ausprobieren. Ja? Und es geht für das Gebet um Heilung, dann muss ich beten. Es wird nicht anders gehen. Also das heißt, auf dieser Basis der Übergabe unseres Lebens und der Taufe empfangen wir im Glauben und sagen, Herr, ich habe gebetet, jetzt glaube ich, dass du dich an deine Abrede hältst und jetzt werde ich es mal probieren. Und am Anfang geht es nicht so einfach, auch wer das erste Zeugnis mal gesagt hat, dass die Hilfe, das war ja gar nicht. Aber ich verspreche euch was, die ersten Zeugnisse sind in der Regel die, die ganz komisch rauskommen und die Gott am meisten segnet. Trapattoni hat gesagt, ich habe fertig, ich habe euch alle Botschaft gesagt, die ich heute habe. Der Herr segne euch, lasst uns aufstehen, ein Lied zusammen singen und dann will ich noch mit uns beten. Ich möchte in diesem Gebet mal gleich fragen, wenn jemand irgendwas heute während dieses Gottesdienstes mit dem Herrn abgemacht hat, dann lade ich ihn ein, an einer Stelle einfach mal die Hand zu heben und dann möchte ich das bestätigen. Ich würde dann sagen, es ist gut, mit jemandem nochmal drüber zu beten, persönlich, aber es ist auch gut, damit der Dieb das nicht gleich klaut im Foyer, das erstmal festzumachen. Der will das nämlich klauen. Aber wir wollen ja nicht, dass er uns was klaut. Lass uns beten. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, Herr, dass du in deinem Tröster, im Heiligen Geist jetzt hier bist. Dass da der Vater und dass du, Herr Jesus, hier bist jetzt. Und ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für das, was du auch ganz persönlich gesagt hast, Herr. Ich lege jetzt alles in deine Hände und bitte dich, reinige du auch all mein Reden, dass die Botschaft übrig bleibt, die von dir ist. Und ich danke dir auch, was du mit jedem Einzelnen abgesprochen hast. Über alles, was sich geredet oder was gesungen worden ist, hinaus hast du ja immer dein eigenes Gespräch mit jedem von uns. Und hast gesagt, wer von Herzen glaubt, mit dem Munde bekennt. Und darum wollen wir das jetzt festmachen durch ein Zeichen zu dir hin. Wer irgendetwas heute festgemacht hat, dann bitte ich mal, seine Hand zu heben. Im Namen des Herrn Jesus sage ich dir, dir geschehe nach deinem Glauben. Nimm und hab fest und gebrauche, worum du dir gebeten hast. Der Herr hat es dir gegeben, nun nimm es im Glauben. Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, alles was Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch allen gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch den Glauben am inneren Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr mit allen Heiligen zusammen erkennen könnt, welches da sei, die Länge und die Breite und die Höhe und die Tiefe. Auch erkennen die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit mehr tun kann, als wir bitten und verstehen, nach der Kraft des Heiligen Geistes, mit der er in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus, in die Äonen der Äonen hinein. Amen.